dass wir das immer auch uns zuschicken können. Ich lasse ja ab und zu aktuelle Gebetsanliegen per Mail den Einzelnen zukommen, damit wir das im Blick haben. Und es ist gut, wenn wir das einfach ernst nehmen und da beten. Das hat uns Gott gegeben, die Möglichkeit, vor sein Angesicht zu treten. Und da bewegt sich was in unserem Universum. Ob wir da unmittelbar dabei sind, ob wir unmittelbar mit den Menschen beten oder zu Hause vor Gottes Angesicht stehen, Gott tut etwas. Ja, Gebet war ja heute schon ein Stichwort. Und wir begegnen heute einer betenden Gemeinde. Aber zuerst mal Blick auf uns. Was braucht unsere Gemeinde? Ich hoffe, ihr habt viele Ideen. Neues Dach, ja, ich weiß. Haben wir sogar auf der Tagesordnung im Haushalt, dass das ein Thema ist. Die Gemeinde braucht einen neuen Pastor. Ich weiß, der alte ist zu alt, zu verbraucht und so weiter. Sieht schon immer viel zu sehr nach Rentner aus. Was brauchen wir? Neue Tische, auch richtig für unten, sind alles so Dinge, die natürlich immer wieder auch ins Blickfeld kommen, was so nötig ist in den Äußerlichkeiten. Manche würden sagen, wir brauchen eine neue Vision, wieder gemeinsam zu sehen, für was uns Gott gebrauchen möchte, wo er uns eine Platzanweisung gegeben hat. Ganz viele verschiedene Dinge würden wir wahrscheinlich nennen. Aber wir begegnen einer Gemeinde, die sagt zwei Dinge. Wir brauchen Kraft und wir brauchen Mut. Und das wird ihr Anliegen und das werden wir uns auch anschauen. Aus meiner Selbstwahrnehmung heraus sage ich das auch oft zu Gott. Ich brauche neue Kraft. Und dafür gibt es ja ganz, ganz viele Indikatoren, Wahrnehmungen, die man hat, ne, wo man sich kraftlos fühlt. Das ist manchmal die körperliche Situation, aber manchmal ist das auch die innere Situation, dass man merkt, die Dinge sind einfach so schwer, die man tragen muss, die man durchstehen muss, die einem begegnen, für die man, in dem man herausgefordert ist. Und dann merkt man, dass ganz wichtig ist da Kraft. Und ich merke, mit zunehmendem Älterwerden ist ein ganz wichtiges Thema Kraft. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Früher, schon länger her, habe ich gedacht, es geht, du hast Energie, du hast Kraft, da ist alles da, das läuft, das klappt, du kannst arbeiten, schaffen, machen, tun. Gab schon auch dann Einbrüche, sodass man wirklich sich ans Ende gewirtschaftet hatte. Aber da war das nicht so ein Thema, aber das taucht ganz, ganz oft auf. Und ganz, ganz oft wird das ein Anliegen. Ich brauche Kraft, weil man auf einmal merkt, viele Umstände, in denen man steht, viele Bedingungen, unter denen man lebt, die fordern einem ganz viel Kraft ab. Und es ist ja nicht nur die körperliche Seite des Ganzen. Es ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag Zementsäppel schleppen muss, wie der Paul. Nicht auch nicht den ganzen Tag am Abend, sondern es sind andere Dinge, andere Sachen, die uns begegnen und man merkt, wie sie uns Kraft rauben, wie sie uns richtig matt machen. Und Mut genauso. Man hat eine Motivation und ich denke, wenn man das erlebt hat, Gegenwind in den Dingen, die wir tun wollen, das müssen noch nicht mal unbedingt die Dinge Gottes sein, sondern so, Gegenwind raubt uns ganz schnell den Mut. Ganz schnell verlieren wir die Perspektive, ziehen zurück, haben Angst, uns noch zu bewegen. Und viele Menschen, auch viele Christen sind lahmgelegt, weil der Mut ihnen fehlt. Ich habe einen alten Mann in meiner früheren Gemeinde gehabt, die Geschichte ist bestimmt für manche nicht neu. Der Bruder Henneberg, mit über 90 gestorben, kleines Kerlchen. Und es war ein ganz aktiver Mitarbeiter in der Gemeinde, in der Zeit nach dem Krieg in der Rendsburger Gemeinde, habe ich schon erzählt, 30 Stationen mussten bedient werden. Stationsgemeinde, weil so viele Flüchtlinge in Schleswig-Holstein waren nach dem Krieg. Und die Brüder mussten immer raus, sonntags dann dahin. Manche hatten so weiten Stationen zu besuchen, dass sie schon am Samstagabend mit Fahrrad losgefahren sind. Züge fuhren auch, aber damals noch ohne Fenster, war im Winter unheimlich angenehm, Nachkriegszeit. Und er hat seinen Dienst getan, er hat erlebt, wie Gott ihn gebraucht und irgendwann kam ein Bruder zu ihm und hat ihn fertig gemacht und ihm deutlich gemacht, dass er nichts zu sagen hat, was er denn für ein Typ wäre, er könnte noch niemals richtig Deutsch. Ich will jetzt nichts sagen, alter Ostpreuß hätte ich beinahe gesagt. Es gibt auch Ostpreußen, die gut Deutsch können, Reinhold zum Beispiel, aber damit da keine Missverständnisse entstehen. Eine Aussage, ein entwertendes Wort über ihn und er hat sich vollkommen lahmlegen lassen, hatte keinen Mut mehr. Einmal Gegenwind. Und ich kann euch sagen, und das wissen viele von uns, die in irgendeiner Weise auch was tun, Dienst, öffentlich tun und alles Mögliche, sichtbar tun. Gegenwind ist oft. Und er raubt einem die Kraft. Gemeinden brauchen Kraft und Mut. Und dafür bete ich auch. Ich brauche neuen Mut. Das ist ein persönliches Anliegen, immer wieder. Kraft und Mut als persönliches Anliegen, innere und äußere Kraft. Und ich denke, ich brauche nicht erklären, wie vielfältig dieser Aspekt Kraft ist in unserem Leben, wie entscheidend. Und das andere, Mut, brauche ich auch nicht erklären, weil wir das Entmutigung kennen. Resignation, Entmutigung, Rückzug. Diese Entwicklung kennen wir ja manchmal in unserem Leben, wie sie sich schnell einstellt, wenn es schwierig war, wenn wir enttäuscht werden, wenn wir Kritik bekommen. Alles das ist uns ja nicht so fern. Und nicht immer geht es um die große Kraftkrise oder die tiefste Entmutigung, aber es geht nicht ohne Kraft und Mut von Gott geschenkt. Und Kraft und Mut ist das Anliegen der Gemeinde, die wir uns gleich näher anschauen werden. Mark Mittelberg, ein amerikanischer Autor, Christ, hat gesagt, entscheidend für eine Gemeinde, manchmal sagt man ja Sachen, die eigentlich verengt sind, aber das ist auch trotzdem richtig, entscheidend für eine Gemeinde ist die Kraft, die sie hat und die Kraft, die von ihr ausgeht. Diese Kraft können wir im Glauben von unserem Gott empfangen, sagt er weiter. Und auch einen solchen Mut, sich aus dem Fenster zu lehnen, kann nur vom Gebet und großer Gewissheit getragen werden. Wir wissen das vom Alten Testament her, wenn Gott dich beruft und du wirst ein Prophet Gottes und deine Aufgabe ist es hinzugehen und sogar den Herrscher zu ermahnen, weil er einen falschen Weg geht, weil er die Leute unterdrückt und ausbeutet, brauchst du viel Mut. Ne? Du brauchst viel Mut, an manche Stellen zu gehen, in manche Situationen hineinzugehen und die Wahrheit zu sagen, weil es sofort Gegenwind erzeugt. Im Alten Testament wird das oft beschrieben und sie töteten meine Propheten. Also zur Sonderberufung, ne, wenn du da schon die Vorgeschichte kennst, brauchst du Kraft und Mut. Und dieser Mark Mittelberg sagt weiter, in der Kraft der Liebe Gottes können Herzen von Menschen gewonnen und verwandelt werden. Und dadurch werden Menschen neu, sie werden abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und den Geist unseres Gottes. So heißt es auch im 1. Korintherbrief im 6. Kapitel. In den Jahren, als wir in Rendsburg waren, in Schleswig-Holstein in der Gemeinde, da hatten wir Besuch von einem Leiter eines großen christlichen Werkes. Manche kennen das, Jugend mit einer Mission. David Boyd, der war damals Leiter von Europa, lebte in Bayern. Und wir haben so einige Veranstaltungen zusammen gemacht. Er hatte Gottesdienste bei uns erlebt, Jugendarbeit. Wir waren viel auch missionarische Arbeiten, hat er sich angeguckt. Und dann sagte er nachher so sinngemäß, bei euch ist es nicht so ängstlich wie bei vielen anderen. Ich habe das damals so gehört, ist mir immer wieder mal eingefallen, dieser Satz und so weiter, weil ich das in meinem Leben auch kenne, dass Dinge auf einmal mich so berühren, mir so begegnen, dass ich merke, sie lösen bei mir Angst aus. Sie lösen bei mir Angst aus. Dann mache ich auch, sogar ich, lieber nicht mehr den Mund auf, weil man so einen draufgekriegt hat. Dann mache ich doch das lieber auch nicht mehr, was ich vorher gemacht habe, weil das so kritisiert wurde. Aber damals war das so, dass er sagte, es ist nicht so ängstlich bei euch wie bei den anderen. Und diesen Satz habe ich nachher auch noch in anderen Zusammenhang verstanden, nach und nach, nämlich wie viele Verhaltensweisen, wir könnten eigentlich grundsätzlich sagen in unserem Leben, aber auch in christlichen Gemeinden von defensiver Ängstlichkeit geprägt sind. Wie viele Verhaltensweisen in Gemeinden sind von defensiver Ängstlichkeit geprägt ist. Heute weiß ich, dass die Angst vor Fehlern, haben wir wahrscheinlich alle, dann tut man lieber nichts. So. Heute weiß ich, dass die Angst vor Fehlern, die Angst vor Menschen, ganz grundsätzlich, ganz allgemein, und sogar die Angst in der Gemeinde voreinander, was der andere denkt, was der andere sagt, eine starke Wachstumsbremse und eine Entwicklungsbremse für eine Gemeinde darstellt. Angst. Angst. Wer gerne bewegt man sich auf den gut abgesicherten Wegen. Vielleicht sogar mit großen Worten und exklusiven Ansprüchen. Wie viel lieber ficht man den Kampf nach innen? Oder gar nicht am besten. Aber wenn schon, dann nach innen als nach außen. Für Menschen, die Gott nicht kennen. Ich lese uns jetzt einen Text. Und wir könnten das vielleicht sagen, Krise bei den ersten Christen, ein Text aus der Apostelgeschichte 23 bis 31. Und da ist eine konkrete Herausforderung, in der die ersten Christen standen, und die soll uns ein Stück die Augen öffnen, wie sie damit umgegangen sind. Apostelgeschichte 4 ab Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, sie waren aus dem Gefängnis gekommen, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen, also eine ganze Menge, was da Gegenwind ist, und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns, deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie auf diese Weise gebetet hatten, bebte die Erde an den Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Eine konkrete Herausforderung. Richtig, eine Situation, man merkt, von allen Seiten bist du mit diesem Problem beschäftigt. Das steht nicht nur außerhalb vor der Gemeindetür, sondern das steht im Kopf, im Herzen, überall vor der Tür. Der Gegenwind ist konkret geworden. Und er berührt einen. Es war nicht so mehr alles nur offene Tür, sondern es war auf einmal Widerstand da. Vorgeschichte: Petrus und Johannes hatten Gewaltiges erlebt. Im Namen Jesu Christi hatten sie in aller Öffentlichkeit an der Pforte des Tempels einen Mann, der von Geburt an lahm war, geheilt. Wow, das ermutigt, das motiviert. Aber jeder, der große Taten Gottes erlebt hat und da gestärkt war und auf einmal kurz nach Widerstand erlebt, weiß, dass er nicht arrogant sein kann und sagen kann: Ich stehe bombenfest. Sondern manchmal hat schon der Alltag zu Hause, der Alltag am nächsten Tag gereicht, um diese Glaubensermutigung, um diese erwartungsvolle Haltung wegzuhauen. Oder nicht? Und ich rede jetzt nicht aus der Theorie, sondern über mich selber. So erlebt, so real erfahren, so eine Machtwirkung Gottes gewesen. Und auf einmal ein Problem, wo du denkst, das gehört noch zu der Kategorie, die bewältigst du mit links. Dafür brauchst du Jesus nur in der Tasche. Da brauchst du nicht eine akute Handlung. Und auf einmal merkst du: Hey, Einbildung ist keine Stärke. Wenn du dir was einbildest, wie stark du bist, wie widerstandsfähig du bist, wenn du meinst: Hey, ich bin der Krisenerprobte. Ne, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Ein wahres Wort. Auf einmal merkst du, wie schnell du auch in der Gefahr bist, lahmgelegt zu werden, den Mund nicht mehr aufzumachen. Manchmal reicht ein bisschen Gegenwind und wir sind ausgeblasen. Ja, ich weiß, der glimmende Docht, aber glimmender Docht ist auch nicht viel, ne? Ist auch nicht viel. Anschließend, nach dieser Erfahrung der Heilung, hatten sie dem ganzen Volk, das zusammengeströmt war, die Botschaft von Jesus Christus als dem auferstandenen Messias verkündigt. Wow, hat das motiviert, hat das Mut gemacht, das war erstmal. Und vorher ja noch, sie hat nach Pfingsten eine Massenbekehrung erlebt. Tausende von Menschen waren zu Jesus Christus gekommen. Und nicht nur alle Hände hoch und gezeigt, ja, ich will auch, nicht nur ein äußeres Zeichen des Bekenntnisses, sondern es wird mit kurzen Worten beschrieben, dass das eine lebensverändernde Wirkung bei diesen Menschen war, die sich für Jesus Christus entschieden hatte. Es wird schon mit kurzen Worten gesagt, dass da was anders geworden ist. Sie gingen anders miteinander um. Sie hatten einen anderen Blick füreinander. Es war richtig was geschehen. Das war auch das, aus dem sie herauskamen, aus so tollen Erfahrungen. Aber, jetzt kommen wir zu unserer Situation, es gab nicht nur erfreute Reaktionen auf das, was da passierte. Die Apostel wurden ins Gefängnis geworfen, vor den Hohen Rat gezerrt und schließlich ernstlich bedroht. Also ernstlich bedroht ist schon ernstlich bedroht. Ne? So, wenn so ein Haiopaida, hatte ich vor einiger Zeit einen jungen Mann am Telefon, der mir den Marsch blasen wollte. Boah, Alter, ich mach dich fertig, ich bring dich um, ich knall dich ab. Und ich habe gesagt, Junge, du hast einen ganz schön großen Mund und so. Ich kenne die Geschichte, ein paar Monate später steigt er zu mir ins Auto, nicht wissend, dass ich der bin, mit dem er telefoniert hat, weil er mit dem Sader, einem afghanischen Jungen, zusammen am Bahnhof stand und ich gesagt habe, gut, ich nehme dich auch mit auf den Heizstock. Und dann während des Gesprächs wurde deutlich, dass das der war, der mich am Telefon so bedroht hatte, obwohl er mich gar nicht kannte. Und dann habe ich mich freundlich nach hinten gelegt und gesagt, hey, ich bin übrigens der, mit dem du mal telefoniert hast. Und er, was? Und so habe ich dem gesagt, dass du bringst ihn um, den knallst ab. Sag ich, ist aber kein Problem. Und bin ihm ganz nett begegnet. Das ist manchmal, steckst du weg mit links. Aber ne, manchmal eine andere entwertende Aussage, manchmal eine andere Androhung macht uns Angst. Lässt uns schlecht schlafen, oder? Nehmen wir mit, kriegen wir nicht so einfach los. Können wir nicht so souverän drüber hinweggehen, so gnädig zeigen, dass uns das Kerlchen da jetzt wohl, ich weiß nicht, wie der ausgesehen hat am Telefon, war kein Kerlchen, schon ein bisschen in der Ecke, aber kein Problem. Ernstlich bedroht. Ich würde mich immer rühmen, bisschen arrogant, sage ich auch immer, ich würde für, und wenn 5 solche Schränke kommen, nie die Straßenseite wechseln. Ich denke, tut man einfach nicht. Denen zeigen, dass sie hier das Territorium beherrschen. Nie und nimmer. Ja, aber ich weiß das auch. Es gibt Sachen, die hauen einen so um, die versetzen einen so in Angst. Da stehst du auf einmal da. Zittern die Knie. Irgendwelche Dinge des Lebens schaffen das. Irgendwelche Aussagen. Ne? Ihr wisst, wo die Angstauslöser manchmal in unserem Leben sind. Es können Sorgen sein. Können Menschen mit ihrer Art und Weise sein. Existenzfragen, ne, sind manchmal ernstlich drohend in unserem Leben. Aber hier wurden sie ernstlich bedroht von Menschen. Also das heißt, ich muss es ernst nehmen, die Bedrohung. Ist nicht nur ein dummer Spruch von einem, der zu viel getrunken hat. Und man hat ihnen gesagt, dass sie nicht mehr in diesem Namen Jesus zu irgendeinem Menschen reden dürfen. Das wird uns in der Apostelgeschichte berichtet. Ein unvernünftiges, ungerechtes, unweises Urteil. Von reinem Machtkalkül bestimmt war das. Die Wahrheit interessierte die Führer des Volkes überhaupt nicht. Für sie kam es nur darauf an, den eigenen Einfluss nicht an eine Gruppe unterprivilegierter und unkontrollierbarer Leute zu verlieren. So hat man die Jünger gesehen, wird uns vorher im Text auch berichtet. Und das ist doch unsere Wirklichkeit. Auch heute begegnet uns vieles, was uns herausfordert, oder? Was wir mit nach Hause nehmen, was wir mit ins Bett nehmen, was wir nicht einfach so von der Tagesordnung geben können. Was uns angreift. Was uns ärgert. Was uns verunsichert. Und ich meine das überhaupt nicht arrogant, aber wenn ich dann so in das Leben von Menschen gucke, die ihren Ärger, ihre Verunsicherung, ihre Angst manchmal so ein mitteilen in seelsorgerlichen Gesprächen, da denkst du manchmal, hey, mit so einer Kleinigkeit hätte ich kein Problem. In Wirklichkeit muss ich sagen, andersrum habe ich manchmal mit Kleinigkeiten ein Problem, wo die sagen würden, mit so einer Kleinigkeit hätte ich kein Problem. Es begegnet uns vieles. Und deswegen wagen wir uns jetzt als Gemeinde vielleicht auch nur selten weit hinaus in die Öffentlichkeit. Wir haben am Samstag in der vorletzten Woche ein Seminar besucht über Homosexualität und Gender Mainstream. über eine Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und dieses Seminar, das habt ihr ja mitgekriegt, ich habe die Einladung ja mitgeteilt, das war eine geschlossene Gesellschaft. Man hat die Erfahrung gemacht bei diesem Thema, gerade die Referenten, gerade die Arbeitsgruppe, die das Ganze gestaltet, dass es unheimlich viel Gegenwind war, Protest gibt, Proteste, Demos und alles Mögliche. Bis hin zu Drohungen, bis hin schlimmste Verleumdungen und alles Mögliche. Deswegen macht man keine öffentliche Werbung mehr, sondern einen geschlossenen Raum für eine geschlossene Gesellschaft. Das war jetzt auch nicht verkehrt, war auch gut, ist ja eine Zielgruppe, die es interessiert hat und sowas. Aber auf der anderen Seite muss man sich das ja schon fragen, sollen wir die orientierenden Maßstäbe des Wortes Gottes nicht doch der Öffentlichkeit zugänglich machen, auch wenn das Gegenwind gibt? Es ist doch oft so, dass es schon uns lieber ist, in unseren eigenen Wänden starke Worte gegen alle möglichen Missstände zu ergreifen. Aber seid ihr die Zielgruppe, die das hören muss? Früher haben wir das oft gesagt, wenn mal eine Predigt dran war, wo gemeckert werden musste über irgendwas, sagen wir jetzt mal Stichwort Unverbindlichkeit, und dann hat man in der Predigt das so deutlich gemacht, Unverbindlichkeit ist schlecht. Und klar war, alle die Unverbindlichen sind eh nicht da. Also es haben nur die Prügel gekriegt, die sie eigentlich nicht brauchen. So. Und wir klagen manchmal über diese böse Welt, über die schlimmen moralischen Entgleisungen dieser Welt und sagen manchmal, wie es richtig geht. Das ist schon ganz gut, aber bei zuer Tür und verdunkelten Fenstern, ne, ist ja bei uns nicht so, aber ihr versteht dieses Bild. Starke Worte gegen alle Missstände in unseren eigenen vier Wänden. Und wir sollten von den ersten Christen lernen, wie sie mit Herausforderungen umgegangen sind. Direkt nach ihrer Entlassung aus dem Hohen Rat gehen die Apostel zu den Iren. Ich habe immer versucht, das Wort so zu sprechen, dass es keinen irritiert, dass er nicht an Irland denkt, zu den Iren, also zu ihren Leuten. Damit ist nicht eine Großfamilie gemeint, ihre Großfamilie oder ihre Verwandtschaft, sondern es sind die Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Dort, und ich beschreibe die Situation da, dort ist die echte vertrauensvolle Gemeinschaft, die sie in ihrem Dienst trägt und hält. Und es wird beschrieben mit wenigen Worten, sie sind ein Herz und eine Seele. Und dort, an dieser Stelle, legen sie alles, was sie belastet, ihre ganze Situation, die ganzen Bedingungen, aus denen sie gerade kommen, auf den Tisch. Ich weiß jetzt nicht, ob einer gesagt hat, Mensch, das war ganz schön bedrohlich und hat uns ganz schön in Schwitzen gebracht, hat uns Angst gemacht. Ich denke auf jeden Fall, die Gemeinschaft war so, dass nicht der Apostel gedacht hat, ich darf als Apostel aber nicht irgendwas sagen, was an meinem Lack kratzt. Ne? Ich darf als Apostel, der ja immer stark sein muss, nicht in die Gemeinde gehen, in die Gemeinschaft gehen und sagen, Leute, ich hatte ganz schön Muffensausen, als wir da vor dem Hohen Rat waren, als sie uns ganz schön bedroht haben. Ne? Darf ich nicht sagen, weil denken die, hä? Der Kerl ist aber nicht geistlich. Darf ich das sagen? Darf ich in die Gemeinschaft hineingehen und sagen, der Herr hat uns durchgeholfen, aber wie Paulus das so selbst sagt, wir waren schon mit unserem Leben am Ende, wir hatten schon abgeschlossen, gab es eine andere Situation. Darf ich das sagen? Darf ich das sagen? Ich darf das sagen, danke. Darf ich mir eine Blöße geben? Darf ich mit den zwiespältigen Gefühlen ehrlich sein? Vielleicht bei jemand, der ein seelsorgerliches Herz hat, ne, wo man hingeht nach dem Gottesdienst in den Segnungsraum und sagt, hier so und so und weiß, die Türen sind verschlossen, der Mund ist versiegelt, der wird das den anderen nicht erzählen. Warum gehen so wenig leitende Leute und nehme mich da nicht raus, nicht in die Gemeinschaft auch hinein und sagen, hier bin ich im Moment innerlich. Ich bin ganz unten. Wie weggeblasen ist meine Zuversicht, wie weggeblasen ist meine Kraft, wie weggeblasen ist mein Vertrauen. Weil man Angst hat, dass dann anders anschließend auch weggeblasen ist, die Autorität, die man vielleicht vorher hatte, die Glaubwürdigkeit, die man vorher hatte. Dabei ist das Wort Gottes doch so ehrlich. Ne? Auch starke Leute sind mal schwach. Auch mancher, der so fest im Herrn ist, ist manche Anfechtung mal erlegen. Dort legen sie alles auf den Tisch. Offen berichten sie über die Nacht im Gefängnis, über die Verhandlung beim Hohen Rat, über die Worte, die ihnen der Heilige Geist gab und die gelehrten Männer in Verwunderung versetzte. Und schließlich auch über die starken Strafandrohungen der hohen Priester und Ältesten. Haben sie ihnen auch erzählt, wie man ihnen Angst gemacht hatte. Wenden sie weiterhin von Jesus Christus als dem Herrn, als dem Retter und dem auferstandenen Wesen. Wenn man das liest, merkt man noch gar nicht so, dass da eine Krise ist. Also ich glaube noch nicht, dass die so gelähmt waren und jetzt aus richtig purer, schierer Angst gesagt haben, wir müssen was tun. Aber vielleicht waren da trotzdem einige drunter, denen das mehr Angst gemacht hatte als manchen anderen. Aber ist auch gar nicht wichtig. Ist auch gar nicht wichtig, dass man dann in solchen Situationen sich vergleicht. Boah, kann Infa, steht noch. Hat noch Zuversicht und Glauben. Und ich nehme jetzt keinen anderen. Negativbeispiel ist ja schwierig. Oder gibt es einen Freiwilligen dafür? Der nicht, der ist durch den Gegenwind angstvoll. Ich habe das schon erlebt, was Gegenwind anrichten kann. Wissen wir ja auch anderen Situationen auch. Ne? Gegenwind kann uns verstummen lassen, kann uns Angst machen. Ich meine jetzt nicht den Fahrwind, Gegenwind. Wir haben schon Veranstaltungen gemacht, da gab es so viel Gegenwind unter jungen Leuten, unter den wildesten Typen, in Essen, unter Rockern und allen Gruppen. Und Gegenwind war verprügelte Mitarbeiter, Gegenwind war alle möglichen Sachen. Ich meine, jeder von uns hat schon mal irgendwo ein bisschen Gegenwind gekriegt. Vielleicht sogar, wenn er von seiner Positionierung erzählt hat, in irgendeiner ethischen Frage, in seinem Lebensumfeld, dass die anderen gesagt haben, hier. Manchmal ist der Gegenwind auch gar nicht hart, sondern weich, aber trotzdem bläst er kräftig. Wenn sie dich lächerlich machen, weil du sagst, die Werte, die Gott setzt, sind mir wichtig. Das ist so, dass sie noch vielleicht nicht den klaren, nee, nicht nur vielleicht, sie haben noch nicht die Sicht für ihren Auftrag verloren. Das wird nachher in ihrem Beten deutlich. Aber Anfeindungen, Misserfolg, Widerstand, Schwierigkeiten haben immer das Potenzial, uns in eine Krise zu stürzen, oder? Früher hätte ich darüber gelächelt. Heute sage ich ja. Und die kommen aus verschiedensten Ecken, ne? Schwierigkeiten, Krisen, Widerstand, alles Mögliche. Auch unter uns, will ich jetzt mal als Randbemerkung sagen, muss es Möglichkeiten zum offenen Austausch über alles geben, was uns herausfordert. Keiner muss ein Bild von dem anderen des Funktionierens, der Stärke abgeben, wenn das nicht Wahrheit ist. Aber wie gesagt, das hat was damit zu tun, was wir dem anderen signalisiert haben, welche Erwartungshaltung wir haben, welchen Standard wir setzen. Ist es hier so unter uns, dass einer auch mal schwach sein darf? Und es ist auch gut, konkrete Hindernisse offen anzusprechen, die der Weitergabe des Evangeliums im Wege stehen. Die Hindernisse können bei uns selbst liegen und dann ist auch manchmal wichtig, dass wir sie gesagt bekommen, vielleicht aber auch in Verachtung, Spott und Angriffen, die uns begegnet sind. Manchmal sind wir ganz schön dünnhäutig. Ich habe Phasen gehabt in meinem Leben, da war das eher so viel Feind, viel eher, ne? So, oh, das tut ganz gut, wenn man so ein paar harte Geschichten erzählen kann, wo Leute einem gesagt haben, hey, Alter, so, dich mache ich platt. Hat man ja, wenn man unter gewissen Zielgruppen missionarisch arbeitet, so wie wir lange Jahre unter gewissen schwierigen Zielgruppen gearbeitet haben. Wir leiden immer mehr darunter, dass sich der Mainstream des Zeitgeistes gegen ein überzeugtes Christsein stellt, dass christliche Werte mit Füßen getreten werden, dass ein aggressiver Atheismus uns innerlich aufbringt, dass man sich mit christlichen Glaubensinhalten in der Öffentlichkeit zunehmend schwerer tut. Denkt an die ganze Entwicklung in ethischen Fragen. Da muss sich ja heute bald dafür entschuldigen, ne? Dass man schon 38 Jahre verheiratet ist mit einer Frau. Das empfinden wir als latente Bedrohung, was so da ist. Allerdings ist der Austausch über konkrete, gelungene oder vergebene Möglichkeiten für unsere Gemeinschaft wichtig. Auch eine ehrliche Analyse über unser Handeln, über unsere Chancen, über Möglichkeiten, Mittel und Wege, das Wort Gottes weiterzutragen. Und auch ein offener Austausch über das Herz und Potenzial der Gemeinde ist nötig. Aber was machen unsere Geschwister damals? Halten wir uns das nochmal vor Augen. Sie haben Gott erlebt, sie haben sogar erlebt, wie ein Mensch geheilt wird, ein Gelebter. Und auf einmal gab es massivsten Gegenwind, massivste Bedrohungen. Plötzlich, nach einer wunderbaren Erfahrung des Aufbruchs, in dieser Krise gingen die ersten Christen spontan in ein intensives Gebet. Direkt nachdem die Apostel über die Verbote und Strafandrohungen gesprochen haben, sie haben den anderen das gesagt, erhoben sie, das steht da ausdrücklich, alle einmütig ihre Stimme zu Gott. Es steht nicht da, wer die Gebete formuliert hat, aber es heißt, dass sie sprachen das aus. Durch den Geist Gottes ist es den Betern gelungen, das Herz der Gemeinde vor Gott auszubreiten. Sie haben genau das zum Ausdruck gebracht, was jeder in dieser bedrängenden Herausforderung empfunden hat. Das ist der Kern eines Gebets in der Gemeinde. Es kann nicht nur darum gehen, dass der Beter in wohlgewählten Worten sein schönes Gebet spricht und immer nur bei sich bleibt. Und wir können es auch sehen, was sie nicht machen. Also zunächst keine Sitzung der Ältesten bis nach Mitternacht, keine Überlegung, welchen Kurs man jetzt fahren will, sondern spontanes, klares, formuliertes Gebet zu ihrem allmächtigen, großen Gott, der Gebete hört, durch den Geist der Ermutigung schenkt und Wunder tut. Und das Gebet hat eine Überschrift und das ist schon Programm. Du bist manchmal in den Niederungen deiner Lebensumstände, bist manchmal wirklich am Ende mit deiner Kraft. Es kann ganz viele Situationen sein, muss jetzt nicht nur so eine Widerstandssituation sein, kennen ja manche von uns auch gar nicht so. Und da unten in den Niederungen, wo du dann auf einmal bist, emotional und gedanklich, sprechen sie im Gebet, du großer Herrscher. Die ersten Christen sind sich bei ihrem Gott und ihrem Gebet voll bewusst, mit wem sie reden. In ihrem Gebet sehen sie den unumschränkten, allmächtigen Herrscher der ganzen Welt, der über den mächtigsten der Erde steht, auch über den Führern des jüdischen Volkes und über ihren Verboten. Für ihn, für diesen Gott, ist keine Bitte zu groß, um sie zu erfüllen. Und ich will das so sagen, glaubensvolles Gebet, also wirklich erwartungsvolles Gebet, geht immer nur dann, funktioniert immer nur dann, ist immer nur dann da, wenn die Herrschaftsfrage richtig beantwortet ist. Wenn du betest und nicht das eine mitwachsende, mindestens eine mitwachsende innere Perspektive ist, wer unser Gott ist, dann ist das kein glaubensvolles Beten. Die Beter der Bibel reden Gott nicht stereotyp, können wir auch sehen, auf gleiche Weise an. Ihre vielfältigen Anreden entspringen der jeweiligen Situation, in der sie eine spezielle Gnade brauchen. Hier im Text wird die Herrschaft Gottes als Schöpfer in der ersten Anrede deutlich. In anderen Situationen des Betens werden wir auch so gelehrt, sprech Gott als Vater an, mit dem du eine vertrauensvolle, enge Beziehung hast, indem du die Fürsorge siehst. Und wir sehen es im Alten Testament, wie viel Namen Gott hat. Herrscher der Herrscharen, da wird über seine Große und Macht gesprochen. Wir sehen Gott der Versorger. Wir sehen die Beschreibung seiner Treue in den Gottesnamen, die gegeben sind. Können wir alles aussagen, ganz speziell. Es ist das Wesen der Anbetung, die hier bei ihnen passiert, dass sie sich mit Gott selbst beschäftigt. Und es ist erstaunlich, dass ihr Gebet mit Anbetung beginnt, wodurch ihre Bedrängnis so groß ist, dass ihre Anliegen hätten eigentlich sofort aus ihnen heraussprudeln müssen. Aber sie konzentrieren sich zunächst auf ihren Gott, von dem sie alles erwarten. Sie reden von seiner Größe. Und wir merken, du ist das Schlüsselwort in diesem Text. Du hast gesagt. Du hast gemacht. Du hast getan, du hast vorherbestimmt, du hast alles geschaffen. Du hast durch den Heiligen Geist und durch berufene Menschen dein Wort gegeben. Und in diesem Wort hast du schon alles vorausgesagt. was geschehen würde. Und es ist eingetroffen, als du Jesus als deinen Knecht geschickt hast. Das Du ist das Vertrauensvolle und es ist ein klares Gegenüber. Ein Du. Das ist eine Beziehung. Alles erwarten sie von ihm. Und es ist eingetroffen, was Gott bisher getan hat. Deine Hand, sagen sie auch, und dein Ratschluss hat vorherbestimmt, was geschehen sollte. Und es passiert. Und wenn wir das so hören, wenn man das so liest, auch wenn es nur wenige Worte sind, so beschreibt man uneingeschränkte Herrschaft. So beschreiben sie das Wirken eines allmächtigen Gottes, der alles in der Hand hat und dem nichts aus dem Ruder läuft. Und wir wissen, dass wir mit ganz unterschiedlichen Geschichten vor dieser Frage ja irgendwo standen, wenn wir uns entschieden haben, mit Jesus Christus zu leben. Dass wir vor dieser Frage standen, kann ich diesem Gott vertrauen? Und einer hat eine Geschichte mitgebracht, die das schwerer gemacht hat. Und einer hat eine Geschichte gehabt, die das nicht so schwer gemacht hat. Aber sich dem Gott anvertrauen und darin sich geborgen fühlen, zu wissen, das ist wirklich der Herr, das ist wirklich der, der alle Macht hat. Daran können wir eigentlich sehen, wie sehr wir Vertrauen haben, wie sehr Ängste uns nichts mehr anhaben. Sie beschreiben das Wirken des Allmächtigen, der alles in der Hand hat und dem nichts aus dem Ruder läuft. Ich bin dann gerne ehrlich, ne? Theoretisch sage ich auch, Gott hat alles in der Hand und Gott läuft nichts aus dem Ruder. Und gefühlsmäßig ist doch manchmal so, dass du denkst, dem ist alles aus dem Ruder gelaufen. Hat er eigentlich noch die Sache in der Hand? Hat er eigentlich noch die Sache im Griff? Hat er eigentlich noch einen Plan? Und ist er eigentlich noch in der Lage, den auf die Reihe zu kriegen, umzusetzen? Und man kann so sagen, wenn du an dem Punkt kommst, ist die Konsequenz, die beste, die du ziehen kannst, zu sagen, nee, mit dem Gott nicht. Wenn er das nicht kann, die Frage des Könnens ist die entscheidende Frage. Wieso vertraut man sich jemand an, der nicht alles kann, mit seiner ganzen komplexen Existenz? Das ist eine Grundsatzfrage. Aber da sind wir doch manchmal ganz schön am Stottern, ne? Oder? Theoretisch, Gott kann alles. So. Und ich sage das ganz ehrlich, ne? Manchmal denkt man ja sogar, wo Gott jetzt seine Grenzen hat, da muss ich dran. So sieht unser Handeln aus. Wo Gott jetzt nicht mehr weiter weiß, da habe ich noch eine Lösung. Glaub das nicht, ne? Wirklich kaputt, was ich da rede. Aber wenn ich mein Verhalten analysiere, wenn ich meine Denkstrukturen sehe, wenn ich meine Wesensart sehe, sehe ich genau das passiert. Ist so, ne? Ein lösungsorientierter Mensch sucht Lösungen. Und wenn dieser Gott nicht in die Pötte kommt, das ist ja manchmal schon allein die Zeitfrage, dann muss ich ja eine Lösung haben. Und an manchen Stellen kann das vielleicht dran sein. Weil Gott sagt, genau so lösen wir das jetzt. Aber an manchen Stellen ist das pure Überheblichkeit. Das ist pure Überheblichkeit. Und da stecke ich auch manchmal drin. Gott sei Dank immer weniger. Das Alter hilft. So beschreiben sie das Wirken des Allmächtigen. Du bist, der alles in der Hand hat und dem nichts aus dem Ruder läuft. Hört mal, der alles in der Hand hat und jetzt verbinde deine aktuelle Situation damit, auch die schon lange andauernde Situation, und dem nichts aus dem Ruder läuft. Der alles in der Hand hat und dem nichts aus dem Ruder läuft. Das könnte ich jetzt stundenlang sagen, bis endlich der Letzte begriffen hat, stimmt eigentlich. Mein Denken ist eigentlich so, der nicht alles in der Hand hat und wo die Sachen ständig aus dem Ruder laufen. Zwei Drittel des Gebets nimmt die Anbetung ein. Das ehrt Gott, hilft aber auch ihnen, sich seine Kraft und seine Weisheit neu zu vergegenwärtigen. Und dadurch wächst ihr Glaubensmut, dass sie seine Hilfe auch in ihren konkreten Herausforderungen erfahren. Anbetung, Lob und Dank öffnen den Blick für die Größe Gottes und für seine Möglichkeiten. Im Psalm 50, im Alten Testament, Vers 15, wird das sehr schön gedacht. Wer Dank opfert, also sie vor Gott bringt seinen Dank, verherrlicht mich und bahnt damit einen Weg. werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Mal ganz einfach formuliert, ist mindestens einer der möglichen Übertragungen des Ganzen, was da steht. Wenn du anfängst zu danken, vielleicht noch ein bisschen im Blindflug, im Inneren, werden dir dabei die Augen wieder geöffnet, wird wieder die Realität Gottes sichtbar. Und in Hebräer 13, 15, Neuen Testament, durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, lasst uns Gott stets sein Opfer des Lobes darbringen. Also manchmal ist das Opfer. Im Sinne, dass wir gerne bringen, aber auch im Sinne, es ist ein ganz schön schweres Los. Ein Weg. Durch solche Opfer wird ein Weg gebahnt, um die Rettung Gottes zu erfahren, die wir immer wieder als Gemeinde und persönlich brauchen. Und ich denke, dass uns Gott diesen Weg gewiesen hat, schon am Anfang des Jahres, durch den Anschluss zur Gebetswoche und auch durch den Anschluss zu diesen zwei Gott-Suchen-Abenden im Monat. Dass das wieder stattfindet, dass wieder Raum ist, mehr Raum ist, dass wir Gott loben, ihm danken, ihn anbeten, ihn wieder mehr erfahren und genauso vor ihm sind wie die erste Gemeinde, die uns da beschrieben wird. Aber nochmal tiefer, da heißt es, sieh an ihre Drohungen. Jetzt breiten sie ihre Not vor Gott aus, jetzt erst, nach dieser Anbetung, nach diesem Bekenntnis der Größe Gottes, der alles längst schon gesehen hat, ja sogar so geführt hat, das ist ihnen auch klar. Und ihre Worte erinnern an das Verhalten eines alttestamentlichen Königs, Hiskia. Dieser hatte einen unverschämten, gotteslästerlichen Brief von dem assyrischen Herrscher Sanherib erhalten, in dem er seinen Angriff aus Jerusalem angekündigt hatte. Und Hiskia hatte diesen Brief mit in den Tempel genommen und ihn vor dem Herrn ausgebreitet. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, ne? Also wenn ihr jetzt Post kriegt, die Unangenehme immer mit vor das Angesicht Gottes nehmen. Angenehme auch. Müssen wir doch, ne? Mit manchen, was wir so von den anderen so um die Ohren geknallt kriegen oder sogar schriftlich vor das Angesicht des Herrn nehmen. Es gab Zeiten, da war die Familie groß und das Geld knapper und wenn dann eine Rechnung kam, eine größere, die habe ich auch vor das Angesicht des Herrn genommen, weil es nicht sofort abbuchbar war. Und gesagt, Herr, hier. Und dann habe ich die bei mir in meine Schreibtischschublade gelegt. Und das habe ich ja schon immer wieder erzählt und erlebt, wie so oft Gott auf die Summe hinterm Komma das Geld durch Leute uns geschenkt hat, die gar nichts davon wussten. Bis auf die Stelle hinterm Komma. Also bis einschließlich der Stelle hinterm Komma. Nicht, dass er das vergessen hätte. Und keiner hat die Zahl gewusst, außer er und ich und die Autowerkstatt oder was. Und manchmal machen wir das auch nicht. Manchmal quälen wir uns alleine, wenn uns ein Mensch verletzt hat, wenn uns eine böse Haltung begegnet ist, wenn uns Lieblosigkeit, Entwertung, Unerfreuliches begegnet ist. Quälen wir uns alleine damit? Versuchen wir das innerlich irgendwo auf die Reihe zu kriegen? Ich muss ja lieben, ich muss ja vergeben, ich muss ja dies und das. Hey, nimm die Botschaft doch mit vor das Angesicht Gottes. Und Gott, kannst du das doch sagen? Das hat mich zutiefst verletzt. Da musst du jetzt in mir was tun, damit ich da anders mit umgehen kann, damit ich nicht heimzahle. Interessant ist, dass der Beter jetzt die Anrede wechselt. Er spricht Gott nicht mehr als den allmächtigen Herrscher, sondern als Herrn der Gemeinde an, Vers 29. Wenn er jetzt die Betroffenheit und die konkreten Bitten der Gemeinde vorspringt, geschieht das auf der Basis der Beziehung des Herrn zu seinen Dienern, zu Gliedern seines Leibes. Er sagt, gib deinen Knechten. Wie würden unsere Bitten in solchen Bedrängnissen aussehen? Ich weiß wie. Herr, halt mir die Probleme vom Hals. Oder? Ist auch ein ganz ehrliches Gebet. Hat schon mal ein bisschen Verheißung. So ein ganz ehrliches Gebet. Herr, halt mir die Probleme vom Hals. Ich bete nicht mehr so, obwohl ich immer so denke, weil ich weiß, ist nicht so optimal. Oder dass der Herr den Leitern des Volkes Einsicht geben möge oder dass das Evangelium sich frei ausbreiten kann oder es auf keinen Fall zu Verfolgung kommt oder dass Gott irgendwelche anderen Mutigen schickt. Ich habe meine Schuldigkeit getan, ich habe den Versuch gestartet, ich habe bis zu der Erschöpfung mich da reingehängt. Die Vielfalt ist riesig, wie man in solchen Widerstandssituationen beten kann. Das beliebteste Gebet ist ja, Herr, schick einen anderen. Hat sogar Mose gebetet. Ein Vorbild für unseren Glauben. Herr, schick einen anderen. Ich glaube, in der Gemeinde, das ist jetzt böse, ich weiß, ich glaube, in der Gemeinde ist das ein Gebet von ganz, ganz vielen, vielleicht nicht ausgesprochen. Aber Aufgaben gibt es viele, Aufträge Gottes gibt es viele, Arbeit gibt es viele. Und das schnellste Gebet, das dann gebetet wird, ist, Herr, schenken Mitarbeiter, schicken anderen. Oder? Ich weiß es nicht. Die ersten Christen haben zwei ganz andere Bitten. Zunächst sehen sie, dass sie Mut brauchen. Dass sie Mut brauchen, alle Ängste und Hemmungen überwinden müssen, um sein Wort trotz aller Drohungen mit großer Freiheit zu verkündigen. Unser Herr muss uns die Kraft zu einem lebendigen, starken, mutigen, offenen offensiven Zeugnis geben. Und das will er auch. Das können wir an ganz vielen Stellen in seinem Wort sehen. Ausdrücklich dafür gibt er uns seinen Geist. Als zweites bitten sie, dass Gott sein Wort bestätigt, in dem Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Ohne Bestätigung durch den Namen des heiligen Knechtes Jesu würden sie scheitern. Ohne ihn können wir nichts tun. Auch ein Bekenntnis, ein richtiges, wahres Bekenntnis. Er muss bewirken, dass Menschen in ihrem Inneren getroffen werden und dass Menschen umkehren. Und das tut er bis heute mit großer Weisheit auf vielfältige Weise. Und persönliches Erleben des unmittelbaren Handelns Gottes ist die stärkste Ermutigung, die ich kenne. Aber als gute evangelikale Christen haben wir uns von diesen Gedanken leider schon ein Stück verabschiedet. Bis hin in die Theologie, die Zeichen und Wunder für einen Mythos hält, oder bis hin in eine sogar evangelikale Lehre, die meint, Zeichen und Wunder gehören nicht mehr zum aktuellen Heilswirken Gottes in dieser Heilzeit. Nach dem Gebet, so wird uns das beschrieben, kommt es zu einer spontanen Manifestation der Erhörung. Und zwar genau in die beiden Richtungen, für die sie in Einmütigkeit gebetet haben. Sie erleben ein mächtiges, ungewöhnliches Zeichen. Der Ort, an dem sie versammelt waren, bewegte sich. Es geschah ein Erdbeben. Ich interpretiere Erdbeben normalerweise nicht so wie Sie da, aber es war wohl so in dieser Form, dass es nicht zerstört hat, sondern dass es für Sie ein Zeichen der Kraft Gottes war. Die Stätte sich bewegt hat ohne Zerstörung. Und dann heißt es wieder, was wir schon vor einiger Zeit aus dem Epheserbrief hatten, die Menschen, die schon den Heiligen Geist empfangen haben, im Geist versiegelt waren, Geist getauft waren, die aber weiter beten sollen und sich erfüllen lassen sollen mit Heiligem Geist, sagt uns der Epheserbrief, und hier, sie wurden alle wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie reden alle, heißt es da, das Wort Gottes mit Freimütigkeit, also mit dem Mut, um den sie gebetet hatten. Der Heilige Geist macht den entscheidenden Unterschied. Und darauf weist diese Begebenheit sehr deutlich hin. Ich bin so begeistert gewesen über dieses Alle. Alle, bei allen war das passiert in dieser Situation. Ich habe so überlegt, gibt es das auch selektiv? So. Vorher heißt es ja, alle hatten dieses Anliegen, dass das passiert. Dass sie neue Kraft kriegen, neuen Mut kriegen in dieser Widerstandssituation. Alle hatten dieses Anliegen. Und die Antwort Gottes ist, alle haben jetzt diese Zuversicht, diese Kraft, diese Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist. Da liegt vielleicht der Unterschied, dass es vorher nicht eine Einmütigkeit in diesen Zielen gibt. Der eine ist noch beim Thema, ich weiß nicht was, wir brauchen endlich einen gescheiten Briefkasten. Und der andere ist schon bei der Wahrheit angekommen. Wir brauchen Kraft, damit wir aus dieser Hauptspur, aus dem Hauptauftrag nicht ausscheren. Da liegt es vielleicht dran. Die Stichworte, die auch heute für uns noch von entscheidender Bedeutung sind, die bei Ihnen auftauchen, haben wir bei diesen ersten Christen wahrgenommen. Offenheit, Ehrlichkeit, erwartungsvolles Gebet, Heiliger Geist, Unerschrockenheit, Vertrauen auf Gottes Macht, Bestätigung des Herrn, Kraft und Mut. Dabei geht es um den geistlichen Kern der Gemeindearbeit, um die Kraft, die uns trägt, die bei uns vielleicht durch jede Menge Äußerlichkeiten, die uns leider oft bis ins Innere beschäftigen können, verschüttet sind. Wenn wir das sehen und bedenken, die ersten Christen hier, und das wird uns beschrieben, das war eine Anfechtung, Druck von außen. Und was machen sie? Sie reagieren, indem sie zu ihrem Herrn gehen, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und dabei stimmt bedenklich, dass das Gebet in vielen Gemeinden stark abgenommen hat. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und in bestimmten Ritualen abläuft. Wirklich mutiges, offenes Gebet, das in seiner Hilflosigkeit zu Gott kommt, findet man selten. Und Ziele und Projekte, die unsere menschlichen Möglichkeiten weit übersteigen, wie sie in der Missionsgeschichte selbstverständlich waren, werden selten gemeinsam vor Gott gebracht. Wir sind auf so einer Kalkulierungsebene. Was kostet das? Was bringt das? Schaffen wir nicht Ebene? Und wir sind immer noch Beauftragte, immer noch Berufene und immer noch gesetzt und gesandt für diese Welt. Und sind mit unseren Überlegungen in der Defensive, sind mit unseren Entscheidungen in der Defensive. Wir kriegen mehr Leute, die mithelfen, die Mauern hochzuziehen und die Bude dicht zu machen, als motivierte Menschen, die rausgehen, wo es windig ist. Und die Mauerbausituation ist die Folge von Angst, die nicht überwunden ist. Und das Gehen in diese widerstandsreiche Wirklichkeit dieser Welt, das ist das Ergebnis der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der immer ein sendender, bevollmächtigender Geist ist für die Herausforderungen. Nicht für die Couch und nicht für das Leben hinter Mauern mit seinem kleinen Gemüsegarten. Wir kennen in unserem Text, wo die Quelle der Kraft für unser Handeln liegt. Das wird ganz deutlich beschrieben. Und da sind sie noch dran. Und sie schämen sich nicht und sagen, oh, wir dürften eigentlich nicht angefochten sein. Oh, wir dürften eigentlich nicht die Problematik der Angst kennen. Sagen sie nicht. Das ist so. Das geben sie zu. Das ist unsere Situation. Wir hatten jetzt Widerstand und er kommt zur Wirkung bei uns. Er macht uns ein Stück ängstlicher. Also gehen wir den einzig richtigen Weg. Tanken wir unseren Akku wieder mit dieser Power Gottes. Lassen wir unseren Blick wieder frei machen für die Größe Gottes. Lassen wir uns das Verständnis wieder bis ins Herz hineinwachsen. Wer ist dieser Herr? Wer ist der Herr dieses ganzen Universums, all der Dinge dieser Welt? Und auf dieser Basis wollen wir wieder denken, wollen wir wieder glauben, wollen wir wieder handeln. Das fängt beim Beten an. Und sie machen ganz deutlich, die Quelle ist nie versiegt. Die Herrschaft Gottes gilt, steht. Die Liebe Jesu Christi ist erfahrbar. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist uns zugesagt und ist Erfahrung, in der wir leben dürfen. Wir haben am Samstag wieder Gottsuchenabend. Und ich denke, dass Gott das genauso wirkt unter uns. Dass wir diese innere Entwicklung gehen, immer offener und ehrlicher zu werden, angesichts der Beauftragung, die Gott uns gegeben hat, da auch die Defizite zu sehen, in denen wir stecken und wieder von diesem Gott erwarten und dann auch erfahren, dass er uns fähig macht für das, wozu wir berufen sind, wozu er alles in unser Leben investiert hat. Und das ist gut, dass das bei vielen von uns schon angekommen sind. Ist, nicht sind. Gut, ich will jetzt nicht weiter meckern. War auch kein Meckern. Es wird beschrieben, dass Menschen etwas ganz Einfaches gemacht haben. Sie haben mitten in dem Auftrag Gottes gestanden. Sie haben erlebt, wie Gott sie gebraucht und durch sie wirkt. Sie haben erlebt, dass sie Widerstand kriegen. Sie haben gemerkt, was das mit ihnen innerlich macht. Und sie sind damit ganz ehrlich zu ihrem Gott gegangen. Diesem Gott, der uns fähig macht, unter den Bedingungen unseres Lebens, auch in seinem Sinne, fit zu sein, fähig zu sein. Zu dem Gott sind sie gegangen. Dem Gott, der ihnen verheißen hat, dass er sie ausrüstet mit Kraft. Dem Gott, der verheißen hat, dass er ihnen immer wieder Mut gibt. dem Gott, der gesagt hat, ich mache aus euch Menschen, die nicht durch alles Mögliche lahmgelegt werden und sich zurückziehen und ihren kleinen Garten nur noch kultivieren, immer enger, mit immer höheren Mauern, sondern die fähig sind, im Freiland, auch im Gegenwind, die Liebe Gottes weiterzugeben. Amen.